Willkommen zum Podcast des Information Security Forums. Mein Name ist Christina Bergmann und ich begrüße Sie heute im Auftrag des Information Security Forums.
Die Daten ja eigentlich dreierlei Dinge erfüllen müssen. Das ist einmal das Grundrecht, dass das geschützt bleibt. Wir brauchen aber auch die Daten für die wirtschaftliche Innovation auf der anderen Seite und letztlich auch Sicherheit über Daten zu generieren. Also die Datentriangel sozusagen, die der Gesetzgeber immer wieder erneut versuchen muss, hier auch auszugleichen.
Sie hörten unseren heutigen Gast Axel Voss, ein Mitglied des Europäischen Parlaments, das gerade zur Wiederwahl steht. Die heutige Episode ist die erste des dreiteiligen Gesprächs zwischen dem European Regional Director für das Information Security Forum Sebastian Tischer und dem Abgeordneten Axel Voss. Hier sprechen Sebastian und Axel über den Einfluss der Tech-Giganten auf Kultur und Sozialleben sowie die Legislation im Hinblick auf die Praktiken dieser Tech-Giganten.
Was muss man sich vorstellen unter Ethik im Umgang mit neuen Technologien? Das ist ja auch eins der Themen.
Ja, wir hatten in der letzten Legislaturperiode im Rechtsausschuss in der Tat das sogenannte Robotik-Thema. Also wir haben das entsprechend so abgekürzt als Robotik-Thema, wo die ganzen Elemente von ethischem Einfluss natürlich auch eine Rolle spielen, wo wir uns auch oder die Kommission entsprechend auch beauftragt haben, mal drüber nachzudenken, wie kann man denn hier weiter auch gesellschaftlich entsprechend vorankommen. Die Kommission hat da leider noch nicht besonders groß drauf reagiert zurzeit, aber ich glaube, eins der großen Themen zumindest, und Sie hatten es auch eben schon mal angesprochen, ist eben überall die Cybersicherheit. Der Bürger möchte gerne in einem sicheren Umfeld eigentlich auch seine Geschäfte erledigen. Und das gilt eben auch für den digitalen Bereich. Und von daher muss man da eben wirklich sagen, das Cybersecurity-Thema ist ein sehr großes oder muss ein noch größeres eigentlich werden. Weil das Vertrauen des Einzelnen auf die Sicherheit in seinem Umfeld, wo er surft, eben auch groß sein muss und weil man auch dort nicht missbraucht werden möchte als irgendein anderer Informationsträger für andere Zwecke, wo man im Grunde dieses ganze Gebiet eigentlich als, wenn auch für einen Gesetzgeber schwierig zu handhaben ist, aber dennoch äußerst notwendig und dringlich ist.
In dem Kontext könnten Sie vielleicht auch nochmal über das Thema Artikel 13 sprechen, dann auch über die Datengrundschutzverordnung. Was für eine Rolle spielt das in diesem Kontext?
Ja, wir hatten uns als digitalen Binnenmarkt an sich immer ein Herzstück vorgestellt, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Und das haben wir leider sehr, sehr lange dafür gebraucht. Und das ist eigentlich in diesen revolutionären oder auch schnellen Entwicklungen im digitalen Bereich schon sehr schwierig. Wir haben es sehr gründlich gemacht. Ich würde sagen, auch das ließe sich noch irgendwie verbessern. Aber das soll eigentlich das Herzstück dieses digitalen Binnenmarkts sein, wo wir jetzt zusätzlich uns immer erweitern können, aber wo wir versuchen müssen, das Grundrecht auf Datenschutz, also Grundrecht auf Privatsphäre, auch entsprechend sicherzustellen. Wir können natürlich immer nur eine Anleitung für den rechtmäßigen Umgang mit Daten liefern. Diejenigen, die sowieso beabsichtigen, das zu missbrauchen, die bekommt man dann nur über strafrechtliche oder sanktionsrechtliche Anwendungen. Aber so haben wir, glaube ich, versucht, ein vernünftiges Gerüst dafür zu schaffen, wie man rechtmäßig mit Daten auch umgehen kann. Es gibt durchaus einige Kritikpunkte, auch von mir, an dieser Datenschutzgrundverordnung, wo ich das Gefühl habe, da müssen wir besser werden. Und das gilt insbesondere jetzt mal, weil wir hinsichtlich der Bedeutung von Daten ja eine absolute Veränderung haben, wenn wir uns mal die 80er Jahre angucken gegenüber dem, was wir heute als Daten und die Erkenntnisse aus diesen Daten ja ziehen können. Deshalb habe ich das Gefühl, müssten wir uns auch das ein oder andere Prinzip, was im Datenschutz vorherrscht, eigentlich noch mal besser durchdenken. Ob das jetzt die Einwilligung als solches ist, wo wir sehen, dass der Großteil der Bevölkerung gar nicht mehr das liest, zu was er einwilligt. ob wir das Löschen von Daten unter der Rubrik eigentlich Wegwerfen von Ressourcen irgendwie sehen. Weil letztlich die Daten ja eigentlich dreierlei Dinge erfüllen müssen. Das ist einmal das Grundrecht, dass das geschützt bleibt. Wir brauchen aber auch die Daten für die wirtschaftliche Innovation auf der anderen Seite und letztlich auch Sicherheit über Daten zu generieren. Also die Datentriangel sozusagen, die der Gesetzgeber immer wieder erneut versuchen muss, hier auch auszugleichen. Artikel 13 oder beziehungsweise das Urheberrecht dazu sollte oder ist eine zweite wichtige Ergänzung diesbezüglich, dass auch der Eigentumsbegriff, den wir kennen, dass diese Definition auch übertragen werden soll in die digitale Welt hinein. Wenn man sich die Situation genauer betrachtet, muss man eigentlich feststellen, das Urheberrecht passt nicht mehr so wirklich mit einer digitalen Welt zusammen, insbesondere diesen Geschäftsmodellen, die zur Grundlage haben, wo der Nutzer alles hochladen kann, was er möchte. Das ist insbesondere bei der großen Plattform YouTube der Fall, wo man eigentlich sagen muss, hier passt was nicht mehr zusammen. Aber keiner ist bislang bereit, das Urheberrecht aufzugeben oder keiner ist bereit, ein solches Geschäftsmodell verbieten zu wollen, sodass wir jetzt versucht haben, in diesem Urheberrecht diese beiden Elemente, so schwer das auch ist, zu verbinden. Hinzu kommt natürlich, dass die Größe von bestimmten Plattformen, wo in der Minute 400 Stunden Videomaterial hochgeladen wird, nicht mehr händisch oder wie auch immer überprüft werden kann. Also dass es auch hier eine Art Softwarelösung geben muss. Wie erkennt man denn das Urheberrecht? Und da kam es leider zu dieser aus meiner Sicht nicht ganz zielgerichteten Diskussion über die sogenannten Upload-Filter, die immer als generelle Filter gesehen wird, wobei man das, was eigentlich schon seit 10 Jahren bei YouTube zum Beispiel existiert, nämlich diese sogenannte Content-ID, also eine Identifizierungssoftware für urheberrechtlich geschützte Werke, dass das eigentlich die richtige Herangehensweise ist, wo dann derjenige, der Urheber ist, seinen digitalen Fingerprint an diese Plattform senden kann und sagen kann, ich will nicht, dass dieses Werk auf deiner Plattform landet. Und damit käme man natürlich dem eigentumsrechtlichen Verfügungsbefugnissen auch entsprechend entgegen, wo man dann sagen kann, du darfst bestimmen, was mit deinem Werk passieren soll. Und das darf eben nicht jemand anderes nutzen und auch so nutzen, dass er viel Geld damit verdient, aber nichts davon abgibt.
Ja, sehr schön. Also das ist nochmal die Gegenüberstellung der dieser einzelnen Punkte. Datenschutzverordnung als Grundrecht sozusagen verbrieft, dass einem selber die Daten einer Person selbst die Daten gehören, dass man diese beschützen kann und dass es strafrechtlich möglich ist, auch Verletzungen zu ahnden sozusagen. Dann haben wir den Bereich des Eigentums von Daten, also praktisch rechtlich komplett getrennt ist, wo es darum geht, dass ich in einer digitalen Welt auch Anspruch auf mein digitales Eigentum habe. Und dafür ist also der Artikel 13 sozusagen installiert worden, um eine sich verändernde digitale Gesellschaft sozusagen abbilden zu können. Denn wir sind in der Gesetzgebung sehr weit im Grunde genommen zurückgeblieben, bis zu dem Punkt jetzt, solche Dinge verhandelbar zu machen. Also wir haben das ja in verschiedenen Bereichen gesehen. Das bringt mich fast auf natürliche Weise zu den Einfluss der Tech-Giganten. Wenn man das also sieht, denken Sie, dass wir mehr Einfluss von Tech-Giganten brauchen auf das gesellschaftliche Zusammenleben, auf das Kulturelle und auch auf die Gesetzgebung? Wie schätzen Sie das ein?
Also zunächst einmal würde ich sagen, also dass gerade die Tech-Giganten ja immer eine eher monopolartige Struktur mittlerweile etablieren und wir da schon aufpassen müssen, dass manche Strukturen nicht so verkrustet werden, dass man anderen keine Luft mehr zum Atmen lässt. Also mit anderen Worten, in einer sozialen Marktwirtschaft gehören auch Monopole reguliert, objektiviert reguliert. Und da würde ich schon sagen, das ist etwas, wo wir herangehen müssen. damit es nicht zu wettbewerblichen Missbrauch auch kommt oder zu Monopolstellungen, die missbräuchlich ausgeübt werden. Das ist, glaube ich, etwas, wo man in dem wettbewerblichen und vielleicht kartellrechtlichen Bereich irgendwie auch eindringen muss, wo wir auf der anderen Seite aber auch eine Öffnung wiederum brauchen in dem kartellrechtlichen Bereich, dass ein nationales Kartellrecht zum Beispiel gar nicht mehr in eine globale, mediale oder digitale Welt so ohne weiteres mehr passt, zumindest im digitalen Bereich. Weil gerade Monopole aus anderen Ländern nicht mehr unter einem nationalen Markt nur betrachtet werden können, sondern eben dann auch global. Und hier kann man dann nicht, wenn aus der eigenen Nation sich irgendwelche Strukturen ergeben, wo man sagen kann, oh, das würde aber den nationalen Markt doch sehr beeinflussen, wo man da sagen muss, ja, aber im digitalen Bereich müssen wir eher global denken. Und da würde ich, glaube ich, schon versuchen, eher anzusetzen, um hier ein bisschen besseren Wettbewerb zu haben und auch Kreativität dadurch auch wieder erzeugen zu können. Was schon ein bisschen hinsichtlich der Tech-Giganten, zumindest bei der Auseinandersetzung im Urheberrecht, sehr spürbar war, dass der Einfluss auf die öffentliche Meinung entsprechend sehr groß geworden ist. Die Plattformen haben hier die Möglichkeit, die direkte Ansprache von Millionen von Nutzern zu bewerkstelligen, was eine Politik so nicht kann. Wo wir also in eine Situation kommen, ob Plattformen durch diese Möglichkeit, die ihnen zur Verfügung steht, an jedem Ort, zu jedem Thema, zu jeder Zeit irgendwie einen Gesetzgeber, demokratischen Gesetzgeber unter Druck setzen kann. Auch das ist etwas, wo man aufpassen muss, dass hier eine Demokratie nicht durch Interessen von Plattformen irgendwie auf einmal gesteuert wird. Darüber hinaus würde ich heute sagen, dass eigentlich Google mittlerweile so eine Marktmacht hat, was sie im Moment nicht negativ nutzen, aber wo man eben schon sagen muss, wenn Google nicht will, dass Europa noch irgendwie, ich sag mal, im Internet irgendwas machen kann, haben sie die Macht dazu, das uns mehr oder weniger abzustellen. Da ist eben die Frage, ob man das tatsächlich so sich weiterentwickeln lassen sollte, weil es auch hier verschiedene Monopolstellungen gibt, wo man mal sanft darauf hinweisen muss, dass das so eigentlich nicht bleiben sollte. Und dass das eben auch in die Abhängigkeit dann mittlerweile von Staaten, von großen Tech-Firmen geraten. Und da, glaube ich, müssen wir auch zu einer Balance irgendwie kommen, dass diese Abhängigkeit sich nicht weiter verstärkt.
Könnten Sie vielleicht das mal an einem Beispiel illustrieren, an einem vielleicht fiktiven Beispiel auch?
Ja. Ja. Ich habe nur so das Gefühl, wenn es Google einfallen würde, Europa oder einen bestimmten Staat irgendwie auch im Dunkeln zu lassen diesbezüglich. Auf Informationsebene. Ja. Ich sag mal, die Suchmaschine ist ein Monopol. Wenn man über die Karten oder Google Earth entsprechend irgendwie versuchen will, ist man dort. Android-Systeme, die überall diese Monopolbildungen haben, YouTube als große Plattform der Kommunikation und Austausch, der kreativen Möglichkeiten, dass das auf einmal alles verschwinden könnte, bis hin zu den Betreiber- und Browsersystemen, wo es eine gute Abhängigkeit im hohen zweistelligen Bereich oder prozentualen Bereich gibt, wo man sich eben überlegen muss, eigentlich kann man das so sich weiterentwickeln lassen? Oder müsste man nicht eine Art vielleicht Grundverpflichtung einfügen, wo, wenn man bestimmte Anteile eines Marktes hat, dann eben auch für mehr Objektivität, mehr Transparenz, aber auch für bestimmte Verpflichtungen von Informationsweitergaben sorgen muss?
Wenn man das jetzt vergleicht, vielleicht mit einem Wasserlieferanten, Der ist auch dafür verpflichtet, dass das Wasser sauber ist, keine Bakterien hat, überall verfügbar, die Infrastruktur zur Verfügung steht, allen demokratisch, dass nicht irgendeinem das Wasser abgedreht wird in einem Land, wenn man das auf Informationen überträgt.
Es ist mittlerweile eine Grundversorgung geworden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der erste Teil unseres dreiteiligen Interviews von ISF European Regional Director Sebastian Tischer mit dem Abgeordneten Axel Voss. Hören Sie auch in der nächsten Episode rein, wenn Sebastian und Axel über die DSGVO und die Bedeutung digitaler Technologie, Datenschutz und Cybersecurity im Europäischen Parlament sowie Cybersecurity im Internet of Things und die ethischen Gesichtspunkte und Sicherheit bei AI sprechen.
Da muss, glaube ich, Europa sehr stark aufpassen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten nicht so weit übertrieben wird, dass wir uns wirtschaftlich oder überhaupt von diesen Erkenntnissen her direkt auch wieder abtrennen, weil wir eben dann nur ein Zehntel von dem, was man vielleicht digital machen könnte, und über Big Data oder auch hier über Algorithmen vielleicht etwas entwickeln kann, wo dann Europa aufgrund dieser Schutzvoreinstellungen irgendwie dann nicht die Möglichkeiten einer Dateninnovation oder Weiterentwicklung auch zu gesundheitlichen Fragen sich versperrt.
Wir sind bald mit dem nächsten Teil des Gesprächs mit dem Abgeordneten Voss zurück. Wie immer finden Sie unseren Podcast auf iTunes, Google Play und überall sonst, wo Sie Podcasts hören. Auf unserer Webseite bieten wir weitere Ressourcen an, mit deren Hilfe Sie die Sicherheit Ihrer Organisation verbessern können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf securityforum.org.